Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Johannes Kükens und heute habe ich meinen lieben Kollegen Jens Schröder bei mir, mit dem ich ja auch an vielen anderen Projekten zusammenarbeite. Und Jens, neulich, als wir uns im Studio getroffen haben, da war ich ja deutlich zu spät, ich glaube eine halbe Stunde oder sowas. Und ich weiß noch, was ich gesagt habe, ich muss jetzt hier sicher bei dir den Gang nach Canossa antreten. So sagt man das ja dann, wenn einem sowas passiert.
Ja, das hast du gesagt. Und ich habe dann aber gemerkt, dass du keinen blassen Schimmer hast, worum es eigentlich bei diesem Gang nach Canossa geht, was das eigentlich bedeutet, genau.
Ja, und ich weiß auch noch, wie du mich da ausgelacht hast und dich da wirklich sehr drüber amüsiert hast. Aber ich habe natürlich sofort den Spieß umgedreht und gesagt, ja, wenn du das so genau weißt, dann musst du das halt auch mal allen erklären, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele nicht wissen, wo dieser Ausdruck eigentlich herkommt, der Gang nach Canossa.
Ja. Genau, da habe ich natürlich gleich zugestimmt, weil ich finde es wirklich auch ein spannendes Thema. Und man muss ja schon sagen, eine Sache wusstest du ja schon und ich glaube, das ist so ein Erinnerungssplitter aus dem Geschichtsunterricht, der bei vielen ja noch im Gedächtnis ist. Ne?
Ja, also das, was ich wusste, ist, dass es irgendwie um einen Streit zwischen einem König und einem Papst ging, dass das irgendwann im Mittelalter war, aber das war es dann auch. Mhm. Und ich möchte es jetzt wirklich ganz genau wissen und unsere Hörerinnen und Hörer auch.
Werbung.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel, dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte, jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig, Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Genau, und ich glaube, so geht es dann vielen. König, Papst, weiß man noch. Und dabei ist die Geschichte wirklich spektakulär, muss man sagen. Und wenn man sie versteht, ist es so eine Art Wendepunkt wirklich in der europäischen Geschichte.
Ja, ne? Ich würde sagen, du fängst mal an, es jetzt zu erklären. Also wer ging genau nach Canossa und wo liegt Canossa überhaupt?
Okay, ich versuche das mal zu rekonstruieren. Also wir schreiben das Jahr 1077, frühes Mittelalter. Es ist ein eiskalter Januar. Mhm. Überall liegt Schnee. Canossa ist ein gebirgiger Ort in Norditalien, in den Apenninen. Eine Apenninenfestung, also das ist ungefähr da bei Bologna, Emilia-Romagna. Mhm. Und damals wohnte da eine Gräfin, die hieß genauso wie der Ort, nämlich Mathilde von Tuscien-Canossa.
Okay, aber die war ja sicherlich schon da und ging nicht nach Canossa, würde ich jetzt mal vermuten.
Genau. Und da war noch jemand schon da, nämlich Papst Gregor der Siebte. Der war ein, wie soll man sagen, ein Bekannter der Gräfin. Sie war sowas wie seine Vertraute. Und er war eigentlich auf dem Weg zu den Alpen, über die Alpen. Da war er verabredet mit den deutschen Fürsten, um da einen Reichstag, nannte sich das, durchzuführen. Und er hatte bei Mathilde Rast gemacht, etwas unfreiwillig, aber da komme ich dann nachher noch drauf.
Und wer ging jetzt genau nach Canossa? Das muss ja dann irgendwie ein König gewesen sein, der ihm da entgegenkam, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das war der deutsche König Heinrich IV., späterer Kaiser, aus dem Geschlecht der Salier. Der kam dem Papst, der ja aus Rom Richtung Norden unterwegs war, quasi von Norden entgegen, ist über die Alpen gegangen, um ihn quasi abzufangen da.
Abzufangen, also das klingt ja dann eher nach feindlichen Absichten.
Ja, also die beiden waren schon ziemlich verfeindet, aber was der König wirklich vorhatte, den Papst anzugreifen oder irgendwie mit ihm zu verhandeln, das ist heute nicht mehr so ganz genau zu rekonstruieren. Jedenfalls war es so, in dieser Zeit waren weltliche und geistliche Macht sehr miteinander verzahnt in Europa. Es war also nicht so richtig klar, wer ist eigentlich hier der Chef, wer hat den Hut auf von den beiden. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel der sogenannte Investiturstreit, ist auch so ein Begriff, den viele noch kennen. Da ging es darum, wer darf eigentlich Bischöfe in ihr Amt einsetzen und wem schulden die Bischöfe dann Gehorsam.
Okay, heute ist das ja klar. Also heute werden die Bischöfe immer vom Papst eingesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es damals anders war. Damals waren Bischöfe ja auch deutlich mächtiger als heute.
Ja, damals bekamen sie zum Beispiel in Deutschland, aber auch anderswo in Europa, diese Bischöfe bekamen ihre Insignien, Bischofsstab und so, vom König überreicht. Und ihre Lehen, Ländereien und so weiter auch. Mhm. Und ja, die waren dann Kirchenmänner, klar. Und der Papst war im Grunde ihr Oberhirte. Aber der König war auch der, dem sie dann ihr Amt verdankten. Und für den König war das super. Er konnte erstens Günstlinge als Bischöfe aussuchen. Ja, das war natürlich super. Die waren ihm dann gewogen. Zweitens konnte er sich dann diese Vergabe des Amtes auch vorher bezahlen lassen und sagen, ich gebe dir Bischofsamt, aber da brauche ich auch was von dir für. Also auf Deutsch Bestechung, auf Lateinisch hieß das Simonie, nach einer biblischen Figur, die auch ein Amt kaufen wollte. Drittens hatte der König dann oft sehr gut ausgebildete Leute, die er in seiner Reichsverwaltung einsetzen konnte, denn auch da hatten Bischöfe ja Aufgaben zu erledigen. Und viertens, am allertollsten für den König, Bischöfe konnten ja keine legitimen Kinder hinterlassen, sodass das Bischofsamt und auch die Ländereien, das Lehen, nach ihrem Tod wieder vom König quasi neu verkauft werden konnten an den nächsten Günstlingen, von dem er sich dann irgendwas versprach. Also das war schon für den König irre.
Ja, das klingt wie nach Win-Win-Win-Win-Win oder sowas für den König. Also der König hatte da ja ganz klar die bessere Position eigentlich.
Ja, es ist noch ein bisschen komplexer. Ich habe das jetzt sehr zugespitzt erzählt, um das mal deutlich zu machen. Über diesen Investiturstreit sind da so hunderte Doktorarbeiten verfasst worden. Das war schon alles sehr komplex. Aber ja, der Papst sah da im Grunde nicht so gut aus unterm Strich in diesem Geschäft. Und genau das wollte Gregor der Siebte ändern.
Ja, und das war dann auch der Grund, dass es dann zu diesem, ja, ich glaube, ziemlich heftigen Streit auch zwischen Heinrich und dem Papst Gregor kam.
Ja, genau. Und Gregor, der galt im Vatikan als ein krasser Reformer. Vielleicht hast du schon mal von gregorianischen Reformen gehört. Das geht auf den zurück. Und unter anderem ging es, Gregor, darum, dass geistliche Ämter eben nicht mehr verkauft werden dürfen und dass weltliche Herrscher bei der Vergabe auch keine Rolle oder zumindest keine große Rolle mehr spielen sollten, möglichst gar keine.
Ja, okay, das ist ja ist nachvollziehbar, aber das konnte er auch nicht einfach so verfügen. Da muss es doch irgendwelche Regeln geben, die das quasi, wo das festgeschrieben ist.
Ja, doch, er hat das einfach verfügt. Er hat diese Regeln nämlich geschrieben. Er hat kirchliche Gesetze erlassen, die genau diese Dinge in seinem Sinne dann regelten. Aber es war halt im frühen Mittelalter nicht ganz klar, ob sich jetzt ein deutscher König und oder auch Kaiser daran halten muss, was der Papst da geregelt hat, oder ob nicht eigentlich der König selbst über dem Papst steht. Die Könige waren ja auch von Gott eingesetzt, so sagte man. Die galten als gesalbt von Gottes Gnaden und so weiter. Also das war alles so ein bisschen so eine Pattsituation.
Und wie wurde das denn gelöst? Also das klingt ja eigentlich unlösbar, wenn zwei verschiedene Seiten sich beide quasi von Gott eingesetzt fühlen.
Ja, erstmal wurde es eben gar nicht gelöst. Ne? Papst Gregor und König Heinrich haben sich aus der Ferne eine Propagandaschlacht geliefert. Heinrich hat sich mit den deutschen Bischöfen, die er alle selber eingesetzt hatte, verbündet und eine Art offenen Brief geschrieben an den Papst. Und zwar einen sehr scharfen, also der kann ich mal zitieren, der fing so an. Ich, Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern von Gottes Gnaden König, an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern falscher Mönch. Er hat den Papst Gregor bei seinem bürgerlichen Namen von früher Hildebrand angesprochen. Das war schon echt eine Beleidigung dafür ihn.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Ja, und ich meine, falscher Mönch klingt auch heftig. Also das hat er sicherlich nicht auf sich sitzen lassen.
Nee, der hat dann zurückgetextet. Das war richtig eine Propagandaschlacht. Der hat dann irgendwann an einem Osterfest ein öffentliches Papstgebet gemacht. Heiliger Petrus, ich bitte dich, neige dein Ohr zu uns und höre mich. Im Namen des allmächtigen Gottes untersage ich Heinrich die Leitung des Reiches und, wichtig, löse alle Christen von dem Band des Eidschwurs, den sie ihm geleistet haben.
Sowas nennt man doch dann exkommunizieren, also aus der Kirche ausschließen sozusagen. Und ich würde mal vermuten, in so einer frommen Zeit, die ja damals herrschte, ich glaube, da glaubte wirklich jeder an Gott in dieser Zeit, ist es doch auch das Schlimmste, was einem eigentlich passieren konnte, wenn man exkommuniziert wurde.
Genau, und Heinrich hat dann wiederum seinen Bischöfen befohlen, also die mit ihm verbündet waren, im Gegenzug den Papst zu exkommunizieren. Also war eine völlige gegenseitige Verneinung der beiden größten Gewalten in Europa. Das hat es noch nie vorher gegeben. Für den König war das erstmal gefährlicher, könnte man sagen, weil sich seine Fürsten jetzt fragen mussten, dürfen wir diesem König überhaupt noch gehorchen oder kommen wir dann in die Hölle, weil der Papst hat es ja verboten. Und dann sind auch noch zwei enge Mitstreiter des Königs, Heinrich, sehr schnell und auch sehr qualvoll gestorben. Das war wahrscheinlich Zufall, aber es sah ein bisschen so aus wie so ein Gottesurteil in dem Streit, als wenn Gott sich auf die Seite des Papstes geschlagen hätte. Das, für die Öffentlichkeit damals wirkte das so. Und dann haben die Fürsten dem König einfach ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Februar musste der Papst den König wieder in die Kirche aufnehmen, haben sie gesagt. Sonst wählen sie einfach einen anderen König, weil dann haben sie dieses Dilemma nicht mehr. Also sie haben gesagt, Heinrich, sieh zu, wie du das hinkriegst.
Okay, und da musste er sich eben sputen und hat sich dann wahrscheinlich aufgemacht Richtung Papst. Und wir haben ja auch vorhin schon gesagt, das Canossa-Treffen war irgendwie im Januar. Also war es ja anscheinend rechtzeitig. Aber was ist da jetzt genau passiert? Wie lief das ab? Wie sind die sich eigentlich begegnet?
Ja, genau. Also es eilte sehr für König Heinrich. Im Februar war die Deadline. Der Papst hat sich auf dem Weg, auf dem er war, schnell in der Burg verschanzt, als er hörte, dass der König da mit so einem Tross ihm entgegenzieht, weil er nicht wusste, was will er jetzt von mir. Der König hat dann im Nachbarort mit seinem Gefolge Quartier bezogen, in diesem tief verschneiten Winter in Canossa. Und es gingen dann so Unterhändler hin und her. Man konnte sich aber nicht einigen, wie man das jetzt lösen sollte. Und dann hat der König, von wem auch immer beraten, von einem seiner Bischöfe, die mit ihm waren wahrscheinlich, hat er seinen großen Coup gemacht. Möglicherweise spontan, das weiß ich nicht genau. Er ist vor die Burg Canossa gezogen, hat sich die Schuhe ausgezogen, der König, ja, hat im Büßergewand übergestreift und hat ganz zerknirscht um Einlass in die Burg gebeten, sich auf den Boden geschmissen und so weiter. Einlass in die Burg und damit auch symbolisch um Einlass wieder in die Kirche.
Na, das fand der Papst doch sicherlich gut. Also, das ist doch irgendwie so, da hat er auch eigentlich gewonnen, würde ich sagen, wenn sowas passiert.
Naja. Für den Papst war das ein Schlamassel. Also der wollte den ja eigentlich gar nicht wieder in die Kirche lassen. Er ist ja auch Oberhirte und Jesus ist ein gnädiger Herrscher. Es war schlicht nicht denkbar damals, dass der Papst jemanden, der so zerknirscht zu ihm kommt und das so öffentlich sich so unterwirft, dass er dem die Beichte verweigert. Und er hat den König dann allerdings immerhin dreimal antreten lassen, an drei Tagen, so wie der Sünder Saulus, als er zum frommen Paulus werden wollte in der Bibel. Und dann musste der Papst tatsächlich das Tor aufmachen. Es ging nicht anders und er musste dem König öffentlich verzeihen. Es gab dann ein gemeinsames Mittagessen tatsächlich. Und es wurden natürlich aber auch im Hintergrund alle möglichen Verträge gemacht, wer jetzt wem was schuldet und wie das jetzt zu lösen ist und so weiter. Aber erstmal hatte der König seine Karriere gerettet und der Papst war nicht begeistert.
Okay, da war also der König eigentlich der Gewinner dieser ganzen Canossa-Geschichte, weil eben der Gang nach Canossa ja eigentlich so ein taktisch kluger Schachzug war, könnte man sagen. Also er hat dann quasi das bekommen, was er eigentlich wollte, der König.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also ich würde sagen, es gab einen kurzfristigen und langfristigen Gewinner. Der König war der kurzfristige Gewinner. Dass er der Gewinner insgesamt war, kann man nicht sagen. Tatsächlich war es dann doch eher umgekehrt. Also in Canossa hat sich zum allerersten Mal ein König quasi dem Papst unterworfen. Zwar aus taktischen Gründen, aber es war für alle Welt zu sehen, der Papst steht in geistlichen Fragen offensichtlich über dem König, weil diese Situation so eindeutig war in dem Mal. Da wurde ja drüber berichtet und drüber geschrieben und so weiter. Und das war ein absolut unerhörter Vorgang und hat die Balance der Macht zwischen Papst und König oder Papst und Kaiser zum ersten Mal klar in Richtung einer unabhängigen, machtvollen, aus eigener Macht vollen Kirche verschoben. Und in den Jahrhunderten danach ist die Kirche ja zur alleinigen geistlichen Vormacht im Abendland aufgestiegen und der Oberhaupt, der Papst, war quasi wie ein Monarch der ganzen Christenheit, ein eigenständiger und starker Machtfaktor unter den großen, mächtigen Leuten Europas. Das wäre vor Canossa so nicht denkbar gewesen. Und es war auch nicht sofort nach Canossa genauso, aber der Ball war im Rollen und er rollte immer weiter und es waren einfach die Vorzeichen für diese Macht, waren jetzt mit einem Mal verkehrt.
Also das ist wirklich insgesamt eine ganz schön spektakuläre Geschichte und auch für mich jetzt spannend, weil ich gucke nochmal ganz anders auf diesen Spruch, der Gang nach Canossa. Das hat sich dann ja irgendwann in die deutsche Sprache eingefügt. Passierte das dann direkt danach quasi oder ist das in der neueren Geschichte entstanden, dass man das so sagt? Das wäre ja nochmal interessant zu wissen.
Also wann das in die deutsche Sprache so als Sprachbild für man bittet um Verzeihung und man ist zerknirscht, wann das eingegangen ist in die Sprache, weiß ich nicht. Aber der berühmteste Nutzer dieses Sprachbilds ist vermutlich Otto von Bismarck, der in den 1870er Jahren als deutscher Reichskanzler in einem politischen Konflikt mit dem Vatikan wohl gesagt hat, zumindest wird ihm das zugeschrieben, nach Canossa gehen wir nicht. Der hat also dieses Bild benutzt.
Okay, es könnte also sein, dass wir es erst seit damals wirklich auch im Deutsch, in der deutschen Sprache so jeden Tag quasi nutzen. Also prima, vielen Dank, lieber Jens. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Sonst müssten Jens und ich nochmal den Gang nach Canossa antreten und besser abliefern beim nächsten Mal. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ich sag tschüss.
Tschüss, danke.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.